Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, hallo zum Textilvergehen-Podcast, Ausgabe 570. Ich schmeiße heute mal alle einfach so ins kalte Wasser. Hallo Nadine.
Hallo.
Hallo Hans-Martin.
Hi.
Und hallo Daniel.
Hallo Robert.
Wie geht's euch?
Kann ich klagen.
Du willst nur nicht klagen.
Kann man echt nicht meckern.
Kann man echt nicht meckern? Echt so gut, ja? Das freut mich. Ja, wir haben ein, kann man das sagen, ein erwartbar schweres Spiel gegen Dortmund hinter uns, wo wir auch erwartbar leider verloren haben. Also zumindest ich habe es erwartet. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber darüber können wir gleich nochmal reden.
Ich bin
eingestellt. Der negative Grandler hier, hat mir Hans-Martin im Vorgespräch schon eben gesagt.
Nein.
Und Hans-Martin ist der Zweckoptimist unter uns heute. Das sind, wenn wir gleich mal die Rollen verteilt haben, müssen wir noch mal gucken, was Nadine und Daniel machen. Ich war leider dank, ich weiß nicht, ob man es noch ein bisschen hört, einen fiesen Männerschnupfen, den ich mir im Freitag eingefangen habe, nicht im Stadion, musste leider verzichten. Aber ihr wart ja sicherlich alle da, oder?
Einige von uns.
Ja, ich war natürlich ich war wieder mal nicht da.
Du warst weil weit weg.
Ja, und irgendwie in der Nähe davon arbeiten müssen und dann ja noch andere Dinge.
Dann haben wir bloß eine Stadiongängerin?
Nee, ich war auch da.
Du warst auch da? Aber hast
war, das klang ich war eben so relativ nicht. Sicher, dass Daniel nicht da war.
Alles klar.
Das meinte ich damit.
Weil sonst hätte man mich ja gehört und gesehen.
Sonst wäre es ja in der Großaufnahme der Sportschau aufgetaucht mit Oberkörperfrei.
Wie ist so seine Bestimmt. Art? Aber Nadine, wie hast du denn, jetzt wo ihr beide im Stadion wart, ihr seid ja auch die beiden, die das ein bisschen optimistischer sehen hier, gerade die Saisonlage als ich, wie seid ihr denn in das Spiel gegangen? Habt ihr euch gefreut drauf? Habt ihr ein bisschen so gebarmt vorher oder habt ihr gesagt, egal, es muss Dortmund?
Naja, ist ja momentan schon so, dass wir jeden Punkt gerne mitnehmen, den wir irgendwie irgendwo bekommen können. Und ich sag mal, es gab ja auch Spiele, vor allem zu Hause gegen Dortmund, die wir auch erfolgreich bestreiten konnten. Deswegen galt es da eigentlich erstmal positiv reinzugehen und zu gucken, was die Mannschaft macht. In letzter Zeit lief es ja auch wieder ein bisschen besser, dass man gesagt hat, da wirken jetzt anscheinend auch mal ein paar Ideen, die Bjelica mit reinbringt. Und ja, deswegen bin ich da nicht komplett negativ eingestellt reingegangen, aber natürlich auch nicht in der Erwartung, dass wir da 6-0 gewinnen.
Das wäre wahrscheinlich in der jetzigen Saisonlage auch ein bisschen optimistischer.
Vielleicht auch schon eher was anderes.
Hm. Ja, dazu bräuchte man auch mehr Ideen, wie man Tore schießt. Vielleicht. Aber ja. Nee, auch, ja, also ich habe vorher so gesagt, über einen Punkt wäre ich froh. Und einerseits und andererseits hatten wir ja eben wirklich zu Hause zumindest eine ganz ordentliche Bilanz gegen Dortmund und die sind ja auch gerade nicht in der besten Verfassung.
Gut, ja, wobei das wollte ich
sind sie jetzt auch schon seit mehreren Jahren irgendwie.
Das wollte ich auch gerade sagen, dass natürlich Dortmund grundsätzlich natürlich ein anderes Regal ist als auch wir, aber dass deren Form in letzter Zeit sich so wackelig / schlecht war, dass ich da schon irgendwie so ein bisschen mitgerechnet habe, dass man vielleicht diesen Lauf schon fortsetzen könnte. Und das hat man ja dann auch gesehen, dass es durchaus hätte passieren können. Also ich finde, so ein gewisser Optimismus hat sich dann auch als nicht komplett unbegründet herausgestellt.
Okay.
Ja, es fing tatsächlich gut an, würde ich auch sagen. Also auch besser als erwartet. Also es gab Leute neben mir, die sagten, es waren die besten 30 Minuten der Saison. Also, würde ich jetzt nicht sagen, diesen Jahres vielleicht. Das war schon sehr ordentlich am Anfang.
Also in der Saison vor diesem Jahr war ja nicht so viel super gut. Na gut, die Halbstunde gegen
Gladbach.
Prager. An das Gladbach-Spiel habe ich mich tatsächlich erinnert gefühlt. Ja.
Ach, wieso? Ja. Madrid auswärts war auch gut.
Anders gut. Ja.
Das ist auch so ein, auch so eine absurde Situation, ne? Dass wir uns in dieser gleichen Saison, in der wir jetzt gerade in dieser Situation stehen, in der wir sind, an einen Madrid-Auswärtsspiel erinnern können und sagen können, dass das ja war gar nicht so schlecht.
Ja, da waren wir schon besser als in manch anderen Spielen, ja. Madrid war super, aber Bremen war echt schlimm.
Bochum war schlimm.
Gegen Darmstadt sahen wir halt scheiße aus, aber gegen Real Madrid war super.
Nadine, du hast jetzt die Gelegenheit verpasst, zu sagen, dass wir gegen Madrid geführt und gegen Heidenheim verloren haben. Das ist, glaube ich, so der Maximalkontrast.
Dafür haben wir ja dich im Podcast. Statt Bremen.
Aber gegen Heidenheim verlieren auch andere, denke ich. Und gegen Real auch.
Kannst halt auch Heidenheim und Real nicht vergleichen.
Außer der Schiedsrichter pfeift im richtigen Moment.
Je nachdem, wie die Saison ausgeht, wäre das auch ein schönes Saisonabschluss-T-Shirt noch vom Verein. Gegen Real geführt, gegen Heidenheim verloren.
Aber Real hat auch Kinder, nicht Meloni.
Wir sind eure Hauptstadt, ihr Bauern.
Apropos Bauern.
Aber
Moment, ich wollte ja noch, weil eins, was ich am Fernsehen leider nicht mitbekommen habe, war nämlich die Verabschiedung von Ryerson vor dem Spiel.
Apropos Bauern, so ein interessanter Übergang.
Wer für Dortmund spielt, muss ich das anhören. War die denn, also ich habe ja so ein bisschen, was so späte Verabschiedungen angeht, na gut, spät, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Da immer ist ja so ein bisschen Abstand. War die angemessen? War die okay? Oder hat man auch vereinzelt vielleicht, ich will nicht sagen Pfiffe, aber Unmut gehört?
Die war super süß, lieb, ja. von Christian auch, weil er so anfing mit, ja, ein Spieler, der sich, wo es hieß, er heißt Ryerson, und er sagte auch, er heißt Ryerson, und im ersten Interview höre ich ihn auf einmal reden und er sagt Ryerson. Also diese Namensverwirrung einfach nochmal mit reingenommen, aber ich glaube, da war nicht ein einziger Pfiff zu hören.
Applaus und lautes Fußballgott.
Okay, ja. Gut.
Und das war ordentlich laut.
Ja.
Nico Schlotterbeck wurde auch nochmal begrüßt und hat auch kurz rübergewunken und sich ans Herz gefasst. Und wie ich hörte, hat er wohl auch die Hymne mitgesungen.
Echt?
Vor dem Spiel. Das war wohl im Fernsehen zu sehen.
Reflex.
Ja. Und ja, das war eigentlich tatsächlich beides irgendwie sehr, sehr, ich fand das ganz gut. Also auch wenn glaube ich, viele ein bisschen gebrochenes Herz haben wegen Ryerson und vielleicht auch nicht so gut mehr auf ihn zu sprechen sind nach der ganzen Instagram-Lösch-Geschichte und so, hat mich das doch, also für mich war es dann so ein versöhnlicher Ausklang. Jetzt ist es halt, jetzt ist er gut, jetzt ist er verabschiedet und
jetzt ist er wirklich weg.
Ganz, ja, aber wir haben, ja, es ist eben trotzdem nicht im Bösen auseinander irgendwie. Also auch wenn es, glaube ich, viele ihm trotzdem irgendwie komisch übel nehmen. Ist ja auch in Ordnung, aber.
War das denn so ein großes Aufregerthema, dass er da irgendwie und die Vorvereins-Posts löscht sozusagen?
Ja, einige haben sich da schon drüber aufgeregt.
Ich fand es auch irgendwie komisch. Also das ist so wie so zu tun, als würde man jemanden, weiß ich nicht, wenn man sich trennt, dass man so immer alle
Fotos
löscht oder so. Das ist doch, also wenn es nicht im Bösen auseinander geht, und das ging es ja eigentlich nicht.
Also ich würde es jetzt auch nicht machen, würde es ihm aber auch halt nicht übel nehmen. Also es ist irgendwie, ja. Mein Gott.
Und ich meine, du sagst, dass es nicht im Bösen auseinander ging, aber so ein bisschen Unmut auch in der sportlichen Führung darüber, wie das gelaufen ist, gab es ja, glaube ich, schon. Wenn ich mich an das erinnere, was Oliver Runert darüber gesagt hat, da war es, glaube ich, schon so, dass man da das Gefühl hatte, hätte man vielleicht anders vorher kommunizieren können. Und dann war das ja auch so ein Last-Minute-Ding, in dem das dann passiert ist. Also, dass es da eine gewisse Unzufriedenheit gab und einen gewissen Disconnect davon, wie sich das vorher angefühlt hat und dann, wie dieser Wechsel dann so schnell passiert ist. Ich glaube, das war schon ein Gefühl, was vielleicht auch viele hatten, was ich auch zumindest hatte. Was man, wie gesagt, was sowohl auf der emotionalen Ebene als auch, glaube ich, auf der sportlichen Ebene eine gewisse Basis hatte. Von daher, ja, also ich kann auch jetzt nicht sagen, dass ich Ryerson bei Dortmund mit der komplettesten Sympathie sehe. weil mir das schon noch so ein bisschen einen bitteren Nachgeschmack hinterlässt, mehr als zum Beispiel bei Stotterbeck, wobei das ja da sowieso nochmal ein anderes Thema war von der Zeit, die er hier war und so weiter, und dem Status als Leihspieler, den er erstmal nur hatte. Trotzdem fühlt sich das für mich auch schon noch ein bisschen anders an und ja, gemischt, sage ich mal.
Ja, kurzfristige Winterpausentransfers sind auch immer ein bisschen schwierig.
Jemand hat noch seinen Slack an.
Ja, das ist cool. Das ist völlig richtig. Und machen wir bis morgen früh aus. Ja,
alles gut. Na, aber Fünfer. Ist es denn, also ich meine, ich habe ja Ryerson, der Abgang von Ryerson war ja bei mir so ein bisschen auf einer Ebene mit Prömel tatsächlich, was so die Plötzlichkeit,
Unmittelbarkeit.
Die Unmittelbarkeit und das Ziel des Abgangs irgendwie anging. Also nicht, dass mir jetzt Dortmund irgendwie komplett unsympathisch wäre, so wie irgendwie andere Vereine, aber
Hoffenheim.
Ja, zum Beispiel Hoffenheim. Aber die, ich weiß nicht, irgendwie passte das nicht zu dem, wie ich ihn bei uns immer gesehen habe, aber das ist wahrscheinlich auch einfach so ein bisschen verklärte Fußballromantik, die ich ja sowieso selten an den Tag lege, aber irgendwie war Ryerson war irgendwie so für mich einer, den ich eigentlich länger bei uns gesehen hätte gerne.
Das ging, glaube ich, ganz vielen so und ich glaube, deswegen wurde da auch sehr emotional drauf reagiert. Also es war ja, hörte man ja auch öfter mal, dass es irgendwie so als zukünftiger Kapitän gesehen wurde als und durch seine ja sehr engagierte Spielweise, also das passt ja so ins Publikumslieblingsmuster rein. Dann hast du halt noch die, weiß ich nicht, dann denke ich an die Bilder, in wie er auf der Metallkiste in Haifa sitzt. Also ja, da ist schon, der war eben auch lange bei uns und hat sich aus von einem ab und an mal Einwechselspieler dann in der Saison eben auch wirklich zum Stammspieler gemausert. Also er hat dann jeweils gespielt und auf der anderen Seite, also auf einer der beiden Außenverteidigerpositionen gespielt und wer auch immer sonst konnte dann auf die andere Seite. Also das war halt auch so eine lange Entwicklung und der kam relativ jung zu uns und ja, war schon und dann eben ein sehr, sehr plötzlicher Wechsel, wie gesagt, innerhalb einer Saison, in der es für uns eben auch noch um was ging.
Ja. Zum Ligakonkurrenten.
Zum Ligakonkurrenten, muss man einfach mal sagen. Ja. Da war schon viel emotionale Investitionen mit bei, glaube ich. Andererseits kann ich es, so rein von der Karriereplanung her kann ich sowas auch verstehen. Und Dortmund ist ja auch relativ kurz, also den ist ja auch relativ kurzfristig damals der, wer war denn das, Meunier, glaube ich, ausgefallen, dass die halt einen Ersatz brauchten, schon mitten in der Saison. Ja, ich habe mittlerweile, wie gesagt, ich habe jetzt spätestens jetzt meinen Frieden damit.
Jetzt nach dem Spieltag hast du damit abgeschlossen und dann ist die Trennung jetzt durch, sagst du.
Ja.
Das ist halt immer so ein bisschen schwierig. Ne? Bei manchen Spielern ist es wirklich wie, als wenn so eine Beziehung zu Ende geht. Das ist irgendwie so ein bisschen. Und wenn es dann so unvermittelt in der Winterpause ist, dann ist es immer so ein bisschen schwieriger.
Ja.
Aber gut, hören wir auf zu heulen. Kommen wir zum Positiven, zum Spiel. ihr habt ja hier in unserem Sendungsvorbereitungsdokument einen Stichpunkt, den ich wohlwollend vor dem Spiel aufgenommen habe, nämlich dass Roussillon in der Startelf stand, wo ich mir viel von versprochen habe. Können wir gleich nochmal drüber reden, ob das, was ich mir davon versprochen habe, auch erfüllt wurde. Aber ich weiß nicht, wer möchte denn? Also wir haben ja ein paar Änderungen in der Aufstellung gehabt im Vergleich zu dem Spiel davor.
Na, die waren ja quasi alle Sperrenrückkehr oder sperrenbedingt.
Sie waren gezwungen sozusagen, ja.
Gezwungen ist man ja nicht, aber nee, die Rückkehr ist ja da nicht zwingend.
Ah, ja gut, okay, das ist
aber richtig. Aber Jogo Leyte und Kevin Volland waren ja vorher gesperrt, beide, und sind wieder reinrotiert für Robin Knoche und für Brandon Aaronson. Und wiederum Robin Gosens ist ja mit der fünften Gelben gesperrt und dafür kam dann dein
Favorite
Roussillon, dein Hoffnungsträger Jérôme Roussillon rein.
Ja.
Ansonsten blieb es so mit dem jetzt offensichtlich etablierten Dreier-Mittelfeld von Khedira, Toussaint und Schäfer und hinten hat sich dann eben Vogt in der Mitte und Duki und Leyte rechts und links.
Ja, und Roussillon im Speziellen hat sich zumindest gut eingepasst, fand ich, in die Mannschaftsleistung, die wir dann gesehen haben, hatte dieses eine coole Dribbling und war ansonsten halt ähnlich engagiert und ähnlich intensiv dabei, wie halt ne, ein paar von den anderen auch. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da sagen würde, dass es mit Gosens schlechter ausgesehen hätte oder so, aber ja, fand ihn jetzt im Speziellen ähnlich gut wie ein paar andere. War für mich jetzt nicht der allerherausragendste Spieler in der Phase. Das war für mich Andras Schäfer wieder mal. Aber ja, fand Roussillon auf jeden Fall in Ordnung. Wobei er ja defensiv gar nicht so sehr getestet wurde in der ersten halben Stunde.
Naja, ja. In der 41. dann.
Wobei die Einschätzung, er hat sich gut eingefügt in die Mannschaftsleistung, auch nicht unbedingt positiv sein muss. Ne? Die Mannschaftsleistung kann ja furchtbar schlecht sein und er kann sich gut einfügen.
Ich hatte das ja schon qualifiziert. Er ist ähnlich engagiert und intensiv aufgetreten, das wie Union halt insgesamt. Gerade in den allerersten Minuten ging es ja wirklich schnell vorwärts, auch mit Chancen. Und ja, hat wie gesagt, haben viele Leute eine Rolle gespielt und vor allem war es für mich so eine Frage der kollektiven Energie und Intensität, die sie gerade halt im Pressing und im Spiel gegen den Ball da an den Tag gelegt haben. Das finde ich ganz gut.
Ja, finde ich auch. Nein, ich war tatsächlich recht begeistert von dem Beginn. Das war schon sehr... Und auch für mich steht da Anders Schäfer auch irgendwie schon exemplarisch dafür, für diese Art von Zweikampfführung, die, da kommen wir vielleicht später nochmal auch drauf zurück, die schon, sagen wir mal, sehr physisch war. Also das, was mir gegen Heidenheim ein bisschen gefehlt hat, dass wir da entsprechend auch frühzeitig gegenhalten, zu Beginn zumindest. Das war da sehr da. Da gab es einige Ballgewinne, weil einfach unsere Spieler schneller waren und auch unerschrocken in die Zweikämpfe gingen und also schneller im Kopf waren und die Dortmunder sich wirklich teilweise ein bisschen lahm angestellt haben. Also das haben alle drei, also speziell die zentralen Mittelfeldspieler, alle drei hatten da gute Szenen und insgesamt war es halt so eine wieder diese Intensität und Ekligkeit, die wir ja kennen aus vergangenen Saisons. Und das hat echt, also ich fühle mich von sowas auch grundsätzlich erstmal sehr gut unterhalten. Das hat Spaß gemacht.
Ja, hattet ihr das Gefühl, dass dann tatsächlich das Tor auch in der Luft lag? Weil ich muss sagen, ich habe das Spiel tatsächlich dann erst gesehen in voller Länge, nachdem ich schon wusste, wie es ausging. Und wusste, dass das dann nicht passiert. Aber wie war euer Eindruck beim Live-Gucken?
Und ein Tor für uns oder für?
Ja, also in dieser guten Anfangsphase, wo es ja Chancen gab, wurden aber so ein bisschen der letzte Schritt ja immer gefehlt hat. Oder auch einfach der Abschluss unglücklich war oder halt zugegebenermaßen der Torwart von Dortmund Meier auch stark gehalten hat.
Nadine, was sagst du?
Ja, das war schon wieder so, dass man gesagt hat, eigentlich wäre jetzt ein Tor irgendwie mal schön in dieser ersten halben Stunde, aber irgendwie hatte man auch wieder dieses Gefühl, wenn, dann wird es wieder irgend so ein komisches Gurken-Glückstreffer-Ding, aber ich sag mal, im Zweifel ist mir das auch egal, das nehme ich. Aber also so richtig sicher, dass wir ein Tor machen, war ich mir irgendwie nicht.
Ja, es ging mir ein bisschen ähnlich. Ich glaube, dass wir, also Bielica hat das ja auch in der PK angesprochen, dass da schon viel gut war in Ansätzen, aber dann eben im letzten Drittel Entscheidungen falsch getroffen wurden. Mir ist speziell aufgefallen, dass Benedikt Hollerbach häufig halt mit dem Ball ins Dribbling ging, als der schnelle Spieler, wo ich eher gesehen hätte, dass man, also aber eben natürlich trotzdem auf Umwege gezwungen wurde und eben nicht direkt zum Tor kam, dass da weniger steil Klatsch gespielt wurde, dass das Fallen den Ball abspielt und dann selbst in den Raum geht. Die Strafraumbesetzung war, was eigentlich mal unsere Stärke war, relativ schlecht, gerade bei so Durchbrüchen auf den Seiten. Dann kam halt eine Flanke reingesegelt und weit und breit war niemand. Das war so ein bisschen, es war eine hohe Intensität, aber mir zu wenig wirklich konstruktive, zielgerichtete Torgefahr. Das war, also die Chance von Toussaint, die sehr frühe, die war schon tatsächlich ziemlich gut rausgespielt.
Das war die mit dem Hackentrick von Volland als Vorlage, genau. Wo dann eben Meier mit der Sohle noch den vorbeigelenkt hat und die Ecke nicht gab. Skandal.
Ja, und André Schäfer einfach, wenn er einen Meter weiter vorne gestanden hätte, den einfach trotzdem hätte über die Linie drücken können, aber es war, also genau, das war schon ganz ordentlich, aber ansonsten war es mir doch ganz eben im Strafraum selbst dann doch zu, oder im letzten Drittel dann doch zu ungenau leider. Also dass aus dem ganzen Aufwand und dem guten Ansätzen dann nicht so viel Ertrag wirklich rumkam. Mhm. Obwohl wir in der Phase ganz klar das bessere Team waren bis zur 30. Minute.
Das ist ja leider so ein bisschen auch die Geschichte dieser Saison, ne, bisher, dass man irgendwie, also vor allem jetzt unter Bielitzer, dass man irgendwie versucht, wieder aufzubauen, was man die letzten drei Jahre irgendwie so, der Begriff Terrorfußball, bla bla, ne, sowas wir alles dann auch hassen gelernt haben, aber so ein bisschen.
Ich liebe den, ich,
ja, ich weiß. Den sehr. Aber dieses, was, woraus ja im Prinzip auch diese Chance von Toussaint entstanden ist, ne, dieses, was ihr auch aufgeschrieben habt hier, so das ungewöhnlich hohe Pressing, also dass man selbst gegen einen Gegner wie Dortmund im Prinzip quasi ab der Mittellinie drauf geht und sich eben nicht hinten reinrücken lässt und dieses das Spielzerstörerische, sag ich mal, ne, was irgendwie so Terrorfußball geworden ist, so ein bisschen wieder aufgeblitzt ist und dann hat so eine Saison leider auch so eine blöde Dynamik, dass halt so ein Ball dann eben nicht reingeht, ne, dass der dann irgendwie daraus nichts macht. In den letzten, keine Ahnung, zwei, drei Jahren davor wäre das vielleicht das 1-0 geworden. Weiß man nicht, aber ist auch so ein bisschen Rumgerüchterei, aber ist so ein bisschen, also da, ich muss auch sagen, die ersten, ich weiß nicht, ob sich 30 Minuten, aber so die ersten Ansätze waren auf jeden Fall unerschrockener, als ich es erwartet hätte, sagen wir es mal so. Also so, dass man sagt so, hey,
ja, unerschrocken ist ein schönes
die
Wort,
spielen
ja
auch bloß Fußball. Weißt du, so dieses, da war ein bisschen mehr Selbstbewusstsein dabei, als was irgendwie die Hinrunde hat vermissen lassen.
Ja, und von wegen Terrorfußball, das war ja eben auch nicht nur das Tiefstehen und das Spiel vom Gegner kaputt machen, sondern das aus dem eigenen Druck auf das gegnerische Aufbauspiel halt auch Offensive und Chancen kreieren. Und das war ja was wir hatten eben das Gladbach-Spiel schon mal angesprochen, da auch gegen einen schwachen Gegner hat das gut funktioniert, aber ansonsten haben wir das ja diese Saison gar nicht so oft gesehen. Von daher finde ich das, was den Aspekt, der an dem Spiel hat, wirklich hervorzuheben, gut war, auch über das quasi Verteidigen und irgendwie stabil stehen hinaus. Aber wie gesagt, das sich dafür belohnen, um nochmal ein anderes Klischee anzubringen, das hat dann halt gefehlt. Ja,
leider.
Ja. Und dann wurde der BVB aber tatsächlich irgendwie besser, ist reingekommen ins Spiel, hatte dann so eine Phase, wo sie uns relativ lange weit hinten festgepinnt hatten. Da gab es dann diese große Chance von Nico, ich wollte gerade Kevin sagen, von Nico Schlotterbeck, die fantastisch gehalten wurde, muss man einfach mal sagen,
ja,
von Frederik Rönno. Wenig später dann noch dieser, was fast noch fieser war, dieser abgefälschte Ball von Marzen, wo Rönno schon in die eine Ecke quasi halb unterwegs war und dann noch die Richtung ändern musste, um den zu halten. Und dann wenig später, Terzic hat sich das irgendwie zugute geschrieben und hat gesagt, dass das so der Matchplan war, als dann Karim Adeyemi auf der rechten Seite ein bisschen zu viel Platz hatte zwischen Roussillon und André Schäfer, da keiner so wirklich auf ihn draufgegangen ist. Und dann hat er natürlich dieses Tor auch mit sehr hoher Qualität, sehr, sehr guter unter die Latte gesetzt. Das war schon, also in dem Moment, wo er schießt, konntest du schon nichts mehr machen. Ja, aber
ja.
Da war nicht zu holen, leider, ja.
Wo wir gerade schon bei Klischees waren, das mit den Chancen, die sich rächen, wenn man sie vergibt, in dem Fall hat das, glaube ich, meiner Beobachtung nach schon tatsächlich gestimmt, weil das Problem halt war, die Intensität, die wir halt am Anfang jetzt schon, die wir am Anfang gesehen haben und die wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, die lässt sich halt nicht das ganze Spiel über aufrechterhalten. Und wenn man dann eben da nicht mit einer Führung rausgeht aus dieser Phase, dann war es jetzt nicht überraschend, dass Dortmund dann irgendwann auch ein bisschen besser ins Spiel kommt, wenn halt dieser Druck nicht ganz in der Intensität aufrechterhalten werden kann. Und insofern war es dann auch folgerichtig, dass halt diese andere, so die Balance vom Spiel auch so ein bisschen kippt und Dortmund eben diese stärkere Phase hatte. Dann muss trotzdem nicht so ein Schuss bei rauskommen, mit dem die dann das Tor machen, aber ne, die Renault glanzt hatten, hatten wir jetzt auch schon erwähnt. Mich hat tatsächlich am Samstag jemand angerufen, mit dem ich so hin wieder Fußball spiele, der mich extra angerufen hat, um mir zu sagen, wie gut er Renault fand in dem Spiel.
Gut, das könnte er aber auch jedes Spiel machen, oder?
Ja, öfters zumindest. Ja.
In letzter Zeit auf jeden Fall wieder, ja.
Ja. Ich habe ihm die Nummer vom Kicker gegeben und gesagt,
soll er mal durchgeben.
Er hat eine 2,0 bekommen. Ja, also ich war mir sicher, es wird eine 3,5, es ist eine 2,0. Aber natürlich müssen sie dann trotzdem Alex Meyer die mit der gleichen Note zum Spieler des Spiels machen.
Ja. Das ist, glaube ich, dann alphabetisch.
Nee, ich glaube, das ist so eine Prinzipiensache. Das ist jetzt so ein Meme.
Heißt der wirklich Alex Meyer?
Alexander Meyer, ja. Also er ist wahrscheinlich Alex, wahrscheinlich lässt er sich Alexander nennen. Oder er ist halt ein reaktivierter Eintracht-Frankfurt-Stürmer, man weiß es nicht.
Man weiß es nicht, ja. Ja, aber Thema so vergebene Chancen, da gab es ja dann später, es war glaube ich relativ zum Ende hin des Spiels, die Szene, wo Hollerbach im Strafraum irgendwie den Ball bekommt und dann kurz überlegt, ist der Ball jetzt oben, unten, ist es der rechte Fuß, der linke Fuß? Und irgendwie gefühlte 5 Minuten überlegt, was er mit dem Ball anfängt, wo dann der Dortmunder gesagt hat, na, wenn du nichts machst, dann nehme ich ihn. Und dann halt den Ball auch gerettet hat, wo man sich so denkt, ja, meine Güte, da merkt man mal wieder, dass wir in manchen Situationen einfach noch zu lange brauchen, um diesen Ball zu verarbeiten und da einfach noch ein Stück weit zu weit weg sind von der Schnelligkeit.
Hm. Ja, das stimmt. Ja. Das habe ich mir auch so ein bisschen gedacht, dass in ein paar Situationen einfach so ein bisschen die Qualität noch gefehlt hat. Aber andererseits, ne, in der Situation, um zur Ehrenrettung von Hollerbach was zu sagen, was, naja, hat er sich dann ja dann auch zurückerkämpft und halt zu Volland rübergelegt, der dann halt die große Chance hat, wo dann Meyer sich halt seinen Spieler des Spiels oder seine Spieltagself-Nominierung verdient hat, indem er den halt auch gehalten hat. Also es war halt immer so ein bisschen verbleibend dabei, würde ich mal sagen.
Sportlich Hollerbach wirklich top in den letzten Wochen, da kannst du nicht groß was sagen. Also dafür, dass er halt aus Wiesbaden kommt, so wie wir es bei Behrens gesagt haben, ja, Hollerbach trifft ein bisschen weniger, aber tatsächlich, sag ich mal, bringt er ja eine gute Leistung in den letzten Wochen auf den Platz.
Ja, sicherlich, aber man sieht eben, aber wie du eben auch sagst, ich glaube, da sieht man eben auch noch die ab und an die dritte Liga an, also erstaunlich wenig, das ist schon völlig richtig, also der Sprung ist ja schon ein großer, auch dafür, dass er in der Hinrunde kaum gespielt hat. Aber genau in der Situation, also der Angriff war einfach sehr, sehr gut und er wird eben wirklich sauber von Schäfer angespielt und müsste da einfach sofort direkt abschließen und nimmt sich zu wenig Zeit und dreht sich sozusagen noch in den Körper, mit dem Körper in den Raum, in dem der Verteidiger dann anläuft. Und das sind die Sachen, die ihm noch fehlen und manchmal auch so technische Sachen, dass ihm die Bälle ein bisschen zu weit verspringen, was man einen Spieler ja, also das ist ja genauso wie schnell rennen vielleicht, was man nicht, wobei technische Sachen kann man noch besser trainieren. Aber vom Engagement her und von der Zweikampfführung her ganz fantastisch. Und ja, und dann eben vielleicht grundsätzlich nochmal so strategisch oder so richtige Entscheidungen in den Kontersituationen. Da haben wir einfach, also wenn wir jemanden wie Hollerbach haben, dann müssen wir eigentlich dessen Tempo viel besser ins Spiel bringen. Aber das ist eine Sache, die ja auch kollektiv zu lösen sein muss. Und nicht nur, also die hängt ja nicht nur an ihm. Aber ja,
wenn man vergleichbaren Spieler schon mal gehabt hätten, wäre das so gut, so Geraldo Becker oder so.
Ja, ja. Ich glaube, wir haben ja auch einen vergleichbaren Spieler womöglich noch, der von der Bank kam dann. Ne? Also der ist ja, hat ja in einigen Aspekten ähnliche Qualitäten, glaube ich, vertessen.
Aber bei Hollerbach ja schon noch mehr Richtung dem Wuseligen quasi geht. Ne?
Ja, und nicht so das Gradlinige von Xavi. Ja.
Was halt auch teilweise das Problem ist, dass er halt manchmal dann noch falsch rumwuselt und halt ne, die Entscheidungsfindung und so und halt die Informationsverarbeitung und Entscheidungsfindung unter Zeitdruck und Gegnerdruck dann halt, ne, wie ihr gerade schon gesagt habt, das ist, wo man am ehesten noch den großen Schritt, den er irgendwie jetzt ja auch versuchen / machen musste, sieht.
Ich möchte bitte, dass das in der Videoanalyse bei den bei Union auch so aufgefasst wird, dass ihm gesagt wird, dass er falsch rumwuselt.
Ja.
Dass er das bitte nicht zu machen hat.
Gewuselt wird hier, wenn dann nur von Thorsten Matuschka im Kreisel.
Und wenn dann richtig.
Das wird im Vertrag aufgenommen.
Genau.
Nur ein Tische Kreisel pro Saison.
Falsch rumwuseln gibt Vertragsstrafe.
Sonst ist es Majestätsbeleidigung oder so.
Ist es denn, ich sage jetzt mal was wo da nämlich wahrscheinlich gleich wieder im Viereck springt, wäre es vermessen zu sagen, dass wir dieses Spiel aufgrund von individueller Qualität verloren haben und nicht so sehr wegen Mannschaftsqualität?
Ich wusste gar nicht, warum ich da widersprechen soll. Ne?
Das weil es vielleicht nicht Dortmund, stimmt.
Das Tor von Dortmund ist da ja ein sehr gutes Beispiel. Ne? Gerade in dieser Saison und in dem Spiel hatten wir niemanden, der den so reinschießt. Das ist, klingt zwar jetzt simplistisch, aber ich glaube, das ist nicht ganz falsch auf das Spiel bezogen. Und Dortmund hat jetzt das Spiel nicht wegen systematischer Gründe gewonnen. Peace, Edin Terzic, aber ja, das.
Na doch, der hat auch gesagt, das war wegen, weil er Adeyemi und Sancho diese selten hat tauschen lassen. Dadurch kam das.
Ich meine, Edin Terzic braucht jeden Sieg, den er kriegen kann, PR oder drei Punkte mäßig. Von daher,
ja, ich will.
Soll er sagen. Gib's die ihm, sagst du.
Ja gut, wenn sie verloren hätten, wäre der Platz schuld gewesen. Also wenn, so ist auch okay. Oder die Spielunterbrechung von vor 3 Wochen.
Oder von der dritten
Minute. Oder von denen, die wir auch dieses Mal wieder hatten. Die hatten.
Ja, stimmt. Die war ja von den eigenen Leuten.
Ja.
Da stand der Wind irgendwie so, ja.
Ungünstig.
Das hielt sich eine ganze Weile.
Das ist halt im Signal Iduna Park nicht so windig. Ne? Ist das Signal Iduna Park? Westfalenstadion.
Ich weiß nicht, wie die heißen. Ja, ich hatte,
Westfalenstadion.
Genau.
Ich weiß nicht, wie ging es dir so live im Stadion? Ich hatte schon, also ich war mir jetzt nicht sicher, ob wir da noch was holen, aber ich hatte schon durchaus das Gefühl, dass es sein könnte, dass wir noch einen Ausgleich machen, dass wir noch einen Punkt holen könnten. Also jetzt ja. Ich habe es nicht zwingend gesehen, aber so, wir blieben dran, sind in der zweiten Halbzeit intensiv gewesen, hatten die Chancen von Vertessen dann später nochmal, wo er in einer quasi heroischen Art und Weise im Liegen den Ball noch aufs Tor brachte und Meier den noch um den Pfosten lenken musste.
Jetzt hast du die Frage quasi selber beantwortet, also ja.
Und dann kam so der Nackenschlag. Das war, also ich habe wirklich jetzt, als ich es vorhin rausgeschrieben habe, ich hätte gedacht, das wäre früher gewesen, also so irgendwie in den frühen 80ern, aber es war die 90. Minute.
Das waren die 90er.
Ja.
Und das Beste von heute.
Ja. Ja.
Junge.
Aber da war ich wirklich, also ich bin so ausgeflippt, weil es für mich so ein klares Foul war, vor allem im Stadion. Ich habe es jetzt gar nicht nochmal so besonders gesehen, aber ich war so wütend, weil ich mir dachte, unser Spieler fliegt doch da nicht 5 Meter umsonst. Hm. So, das machen unsere nicht.
Ja. das macht der Rios in der Erstzeiter, weil Dortmund ist.
Aber
grundsätzlich nicht.
Da denkst du halt wirklich so, meine Fresse, da muss auf jeden Fall irgendwas gewesen sein und irgendwie, er guckt sich das nicht mal an, man hat nicht das Gefühl, als wenn er was überprüft wird, in Anführungsstrichen. So, natürlich rennt der Dortmunder dann durch und macht das Tor. Und irgendwie, ich war so sauer, wahrscheinlich habe ich innerlich doch gehofft, dass wir irgendwie den Ausgleich noch machen, aber da war ja dann, naja, Schiri ist schuld.
Auf jeden Fall.
Genau, da war ja das quasi 90% des Heimbereichs, nee, 99% wahrscheinlich eher deiner Meinung.
Ja.
Ich habe es relativ direkt vor mir gesehen und ich kann es jetzt auch nicht wirklich sagen, aber mir ist einfach eben in der ersten Halbzeit speziell aufgefallen, dass auch unsere eher ruppigen Zweikämpfe eben auch laufen gelassen wurden. Und so hat es für mich erstmal prinzipiell zu Dingers Linie gepasst. Er hat ja wirklich viel laufen lassen, es gab, glaube ich, 2 gelbe Karten, die eine für Haberer wegen Meckerns und die andere wegen irgendeinem taktischen Foul für irgendeinen Dortmunder, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und ansonsten war das, also womöglich war es insgesamt zu großzügig, aber ich fand es erstmal okay und mich hat es viel mehr geärgert, wie Juranovic da einfach ein bisschen schlafmützig war und eben genau nicht damit gerechnet hat, dass da die Dortmunder auch das machen, was wir die ganze Zeit machen, nämlich aggressiv reingehen in solche Bälle, die noch nicht gesichert sind.
Ja.
Und
ist dann natürlich die Gnade des Fernsehbildes, ne? Da war es relativ schnell klar, dass es tatsächlich kein Foul war oder zumindest, sagen wir mal, genug Ball gespielt, als dass man es nicht pfeifen musste. Und dann natürlich steht er da trotzdem im Weg, ne? Also wird dann halt trotzdem umgerissen, so ist es nicht, aber das war dann halt so ein bisschen unbefriedigend. Ich glaube, das war auch für mich das so ein bisschen das Nervige, dass es halt so, weil es sah halt auch echt eine Zeit lang dann wieder ganz gut aus, ne? Was ich halt auch nicht erwartet habe, so auch aus dem Eindruck der letzten 15 Spiele, dass es irgendwie dann eigentlich mehr nach dem 1:1 roch für mich so, das ist natürlich immer mit der Fanbrille auf, ne, als irgendwie nach dem 2:0 und dann so ein Ding ist dann der Nackenschlag und das ist dann schon sehr frustrierend, also nicht nur im Stadion, auch zu Hause.
Ja, vom Prinzip her auch die Szene ja einfach wieder zu langsam im, oder zu viel gedacht oder zu langsam im Denken gewesen halt,
ja.
dass der Ball dann einfach schon wieder weg war und der Dortmunder sich halt denkt so, okay, cool, danke. Keiner weiter hinter uns, läuft.
Ja. Übrigens, nochmal, um kurz auf die Foul-Szene zu sprechen, soweit zu sagen, dass man in den Fernsehbildern sieht, dass es kein Foul war, würde ich nicht gehen.
Nein, schneller als im Stadion.
Ja, überhaupt auch nicht. Also auch nachdem ich mir das jetzt nochmal sehr genau versucht habe anzugucken. Also ich finde es wirklich genau zur Hälfte Foul und zur Hälfte kein Foul. Von daher kann man vielleicht dafür argumentieren, dass es kein, dass die Eingriffsschwelle nicht überschreitet. Aber dass zumindest irgendwie eine Foul-Komponente dabei war, finde ich jetzt schon klar, weil ne, der Marzen geht halt zum Ball, kommt auch zum Ball, aber geht dabei halt auch durch Juranovic's Bein durch und tritt ihm auch auf den Fuß. Also ich finde schon, dass man es, auf, also man kann es auf jeden Fall abpfeifen. Ich würde sagen, man sollte es auch abpfeifen und ich würde sagen, es hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn der Videoassistent das auch zurückgepfiffen hätte.
Wird sowas denn überprüft dann, wenn der Schiri nicht pfeift? Ja, das wird überprüft, ne?
Ja, klar.
Ja, ja.
Das wurde ja auch lange überprüft, halt ohne das, wer war Schiedsrichter? Dingert?
Dingert.
Dass er nochmal selber rausgegangen wäre, aber ne, der Videoassistent hat sich natürlich angeguckt. Und wie gesagt, auch selbst ohne, dass er, wahrscheinlich wäre es so eine Szene gewesen, wenn überhaupt, dann wäre der Schiedsrichter mal rausgeschickt worden, weil es ja schon noch so in diesen Ermessensbereich fällt, ne? Nicht wie irgendwie abseits. Aber ja.
Aber also, es ist dann gesagt, tatsächlich.
Ich fand es 50-50, ich konnte mich darüber nicht so furchtbar aufregen, weil es halt auch nur das 2-0 war und dann halt auch schon in der Nachspielzeit. Von daher hatte ich eher so das Gefühl, wir hatten halt noch so ein, zwei Annäherungen, wo noch das 1-1 drin gewesen wäre und der Moment war für mich dann aber in der Sekunde auch schon so ein bisschen vergangen gewesen.
Ja.
Also ich hatte eher geärgert, dass man halt ne, aus den durchaus beschriebenen Möglichkeiten, aus dem Vibe, den Hans Martin ja gerade auch schon beschrieben hat, dass man den halt nicht umsetzen konnte, um tatsächlich das Tor zu machen.
Ja, und wie gesagt, also ich sage auch nicht, dass es kein Foul war, ich habe es mir dann auch nochmal angeschaut. Das ist so, Bjelica hat es in der PK ja auch 50-50 genannt, kann man pfeifen, muss man nicht pfeifen und müssen wir jetzt mit leben. Und das ist eigentlich so, gut, dann hat er noch irgendwas gesagt, dass solche Entscheidungen dann gern für die Größeren fallen, wo dann Terzic gleich wieder ein bisschen Schiedsrichterjammerei aus letzten Spielen anfügen konnte, aber wenigstens konnten sich darüber einigen, dass sie beide den kroatischen Fußball kennen. Aber so ungefähr war das und das war so dieses, ja, und wie gesagt, Dingert hat halt das ganze Spiel über viel laufen lassen. Ich habe in der Zusammenfassung auf AFTV war irgendwie, waren so auch mindestens einer von den zwei Kämpfen von Andras Schäfer gegen Sabitzer, glaube ich, im gegnerischen Strafraum zu sehen und der war auch rustikal, also so durchaus vergleichbar, würde ich sagen, und da deswegen kann ich damit leben. Und ja, war halt dann auch nur das 2-0 und auch wenn es 5 Minuten Nachspielzeit gab, die dann halt noch mal hätten spannender sein können, war es dann eben auch egal.
Na, und trotzdem.
Schmälert dann, ja, war dann unmittelbar nach dem Spiel, hat es mich ein bisschen mehr geärgert, dass es 0-2 und nicht 0-1 ausgegangen ist, weil ich schon fand, dass es insgesamt eine wirklich ordentliche Leistung von uns war und 0-1 irgendwie besser gepasst hätte, aber am Ende ist mir das doch eigentlich auch Wumpe.
Ja.
Daran wird wahrscheinlich hoffentlich.
Vorsicht.
Warte, oh mein, ich gucke schnell nochmal kurz die Tordifferenzen hier durch. Naja, wir minus 16, Bochum minus 21. Mainz minus 19. Ja. Wolfsburg minus 9. Dass wir punktgleich mit Wolfsburg sind, ist mir am letzten Spieltag komplett entgangen. Ist mir erst diesen Spieltag aufgefallen.
Das ist, glaube ich, auch Wolfsburg entgangen.
Ja, da die Kovac ja immer noch nicht entlassen haben, scheinbar schon.
Auch da waren wieder übrigens alle anderen schuld, ne? Also.
Ja, aber du bist ja immer so.
Es ist, ja. Und vor allem gab es nach dem Spiel noch abends in der Kneipe und da lief ohne Ton das Stuttgart-Wolfsburg-Spiel. Oder Wolfsburg-Stuttgart so rum, ja. Und es war ein sehr lustiges Bild, als dann Maxi Arnold nach dem Spiel dem Wolfsburger Capo Rede und Antwort stehen musste. und ich nicht genau wusste, welche von beiden Figuren ich lächerlicher finde. Wolfsburger Capo, ja. Halleluja.
Ich weiß nicht, ist das jetzt noch der Übergang, wo wir nochmal kurz auf Robis schwarzmalerische, schwarz-geldmalerische Sichtweise auf die auf den Tabellenstand eingehen.
Ja, wir können ja kurz drüber reden. Also ich bin ja, genau, ich habe mich
also, um nochmal kurz Fakten zu liefern, wir haben 25 Punkte, ja. Wolfsburg und Bochum haben auch 25 Punkte, Gladbach 26 und das sind die Plätze 12 bis 15, die so diesen halb prekären Block bilden, vor dem ganz prekären Block mit Köln auf 16 mit 17 Punkten, Mainz auf 17 mit 16 Punkten und Darmstadt jetzt zunehmend abgeschlagen, mit 13 Punkten letzter. Ja.
Auch also, nach dem desolaten 0 zu 6 muss man auch
richtig
sagen.
Das kann gegen auch Augsburg mal hilft nicht dabei, das ist richtig. Ja.
Ja. Ja. Die also haben da würde ich mich vielleicht festlegen, dass, Darmstadt weg ist.
Nein.
auch da, also da bin ich auch bei dir. Ja.
fangen wir mal mit den einfachen
Dingen an. Fangen wir mit den einfachen Dingen an.
Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher.
Sagen wir mal so, sie werden es sehr schwer haben.
Und der BVB wird nicht Meister, würde ich auch sagen.
Auch da würde ich mich fast aus dem Fenster
legen. Und der HSV steckt nicht auf.
Der BVB wird nicht Meister, kannst du aber auch vor jeder Saison sagen.
Und Dortmund.
Ja gut, das hätten wir vor dieser Saison auch für Leverkusen gesagt, wenn wir ehrlich sind. Ja.
Dortmund hat tatsächlich weniger Vorsprung auf uns als Leverkusen auf Dortmund.
Also doch Champions League.
Ja. Habe ich doch gesagt.
Das
sage ich hier seit 4 Sendungen.
Aber Roberts Schwarzmalerei.
Schwarzmalerei ist, das klingt schon wieder so negativ.
Roberts Befürchtungen speisen sich doch, glaube ich, auch eher aus den anstehenden Spielen.
Richtig, genau. Also
zum Beispiel das Testspiel gegen Magdeburg. Wieso steht denn hier?
Genau, das wird hart.
Da habe ich um ganz andere Sachen Angst.
Das stimmt allerdings, ja.
Keramik.
Unsere schönen Toiletten. Nein, also es geht, meine Schwarzmalerei, jetzt hast du mich schon wieder in so eine Ecke gedrängt. Ja,
du hast mich vorhin noch.
Nee, ich meine Daniel, gedrängt. Der hat ja damit angefangen mit der Schwarzmalerei. Nee, also genau, es geht mir im Prinzip nur darum, natürlich kann man gegen Dortmund verlieren, auch in einer guten Saison und schon mal dreimal in einer Saison, wie wir sie gerade haben. Das hätte ich, wie gesagt, auch vor dem Spiel nicht anders erwartet und kam dann halt auch so, dass das Spiel dann wieder anders verlaufen ist und ich mir dann bis zur, keine Ahnung, 80. Minute eigentlich noch mindestens ein Unentschieden erhofft hatte. Gut, sei dahingestellt. Ne? Das ist dann immer so die Frustration am Spieltag selber, was das vielleicht auch so ein bisschen eingefärbt hat, was ich dann am Spieltag selber noch so gedacht habe. Aber es ist halt, die nächsten Spiele, sag ich mal, gehen halt alle gegen Mannschaften, die dieses Kaliber haben, ne, wo man dann sagt, naja.
Mindestens das Kaliber von Dortmund?
Mindestens das Kaliber von Dortmund.
Werder Bremen?
Eine Ausnahme bestätigen die Regel. Aber zumindest Mannschaften,
Eintracht Frankfurt,
wo ich jetzt persönlich keine Punkte sehe, sagen wir es mal so. Ja,
ja.
Also, genau. Und die auch, ich meine, gut, Mainz, Daniel hat ja eben die Punkte aufgelistet, Mainz und Köln, nehmen wir mal Darmstadt raus, und Bochum, die da jetzt im Moment in der Tabelle unter uns stehen und vor denen wir quasi bleiben müssen, um irgendwie halbwegs ohne Herzinfarkt ins Saisonende zu schlittern, die spielen zwar auch jetzt nicht gegen die einfachsten Mannschaften der Welt, weil wenn man da unten drin steht, spielst du halt nicht mehr gegen einfache Mannschaften, aber sie haben halt nicht Bayern, sie haben halt nicht Leverkusen, sie haben halt nicht, auch Frankfurt würde ich da für uns zumindest noch mit reinrechnen in diese Riege der Mannschaften, wo wir sagen, na, das wird vielleicht doch ein bisschen schwieriger. Und wir sind, also die ersten Punkte realistisch jetzt, wie gesagt, man kann ja auch mal Überraschungsding haben, sehe ich uns potenziell am 29. Spieltag gegen Augsburg wieder holen oder zumindest potenziell.
In Augsburg. Also ich sehe
potenziell
eher Punkte,
holen.
Eher Punkte zu Hause gegen Bremen als Punkte in Augsburg, ehrlich gesagt.
Okay. Das ist ja
Robert, du hast doch vor ein paar Wochen mal deine hypothetische Punktrechnung aufgemacht.
Ja.
Und
da sind wir im Moment vor dem.
Da wollte ich dich ja fragen, ob du da zum Beispiel den Sieg gegen Wolfsburg
Nein.
und den Sieg in Hoffenheim eingeplant hast.
Natürlich nicht. Nee, da sind wir im Moment vor dem Soll, das ist richtig, ja. Aber
ja, und dementsprechend würde ich davon ausgehen, dass, ne, Hans Martin hat es ja gerade schon gesagt, Bremen zu Hause in Frankfurt, das sind durchaus auch Spiele, wo Punkte bei rumkommen können. Jetzt am Freitag in Stuttgart wird natürlich schon nochmal mindestens genauso schwer wie alle anderen Spiele, die da noch anstehen. Unter anderem, weil die Bahn schon wieder nicht hinfährt und deswegen, keine Ahnung, das große Problem, die Anreise disruptiert ist. Ja, ja, aber na, da ist schon noch was drin. Und das Ding ist ja vor allem, dass diese 8 Punkte Vorsprung, die es jetzt auf Köln sind, ne, die haben halt in den 24 Spielen im Set nur 17 Punkte geholt. Das heißt, diese, die müssten ja gegen irgendjemanden gewinnen, mehrfach.
In 10 Spielen 8 Punkte mehr holen als wir.
Ja, und also ohne ich sehe diesen Graben da einfach schon so tief, dass es relativ wahrscheinlich ist, dass mit den paar Punkten, ne, selbst wenn man nur noch 2 Spiele gewinnt, würde das wahrscheinlich schon reichen, um eben da nicht, nicht noch reinzurutschen. Und deswegen, ich würde jetzt nicht sagen, dass man sich entspannen kann komplett, aber dass wir nicht, wir stehen halt so 2 Schritte weg vom Abgrund, ne? So dass man, sofern nichts Schlimmes passiert, man eigentlich keinen Grund hat, da runterzufallen. Man sollte aber auch nichts Dummes machen. Also ja, ne, jetzt nicht irgendwie Handstand machen, wenn man es nicht kann oder so.
Ja. Generell eine gute Idee.
Generell, ja, auch ohne Abgrund.
In meinen Strafraum.
Auch ohne Abgrund eine gute Idee. Keinen Handstand machen, wenn man es nicht kann. Ich, ja, was, wie gesagt, ich will auch gar nicht, ganz kurz, ich will auch gar nicht irgendwie jetzt sagen, wir steigen auf jeden Fall ab oder so. Das ist auch Unsinn. Mir geht es halt bloß darum, dass ich glaube auch, dass wir die in den letzten Spielen, um bei dem Bild zu bleiben, einen halben Schritt vom Abgrund weggemacht haben und uns zumindest nicht mehr dem Stress ausgesetzt sehen, den sich Köln und Mainz gerade ausgesetzt sehen. Aber ich glaube schon, dass wir uns noch nicht entspannen können. Das klingt so doof, aber also ne, wir können relativ schnell auch während der Zeit, wo wir jetzt sagen, okay, bevor wir gegen Bremen oder Augsburg oder was auch immer spielen, können wir da relativ schnell und gar ohne eigenes Zutun wieder irgendwie reinrutschen in diese Richtung. Und das ist halt, was mir ein bisschen Sorge macht, dass es im Moment, glaube ich, die Position, auch gerade weil Köln, Mainz und Darmstadt da unten so vermeintlich abgeschlagen stehen, uns vielleicht ein bisschen blendet. Ist das das richtige Wort?
Wir sollten es halt nicht so machen wie Werder Bremen und sagen, geil, wir sind durch und dann am Ende absteigen.
Die hatten aber schon 30 Punkte zu dem Zeitpunkt, glaube ich.
Ja. Ja, was mich jetzt nicht positiver stimmt, aber ja. Genau. Das ist halt so ein bisschen, gesagt, ich finde es schwierig.
Dass wir schon durch sind, sagt. Und,
oder nee, ich weiß, das jetzt, sagt keiner.
Ja. Und was ich halt nicht so sehe, ist, dass das so furchtbar schnell gehen kann, weil, ne, wie gesagt, Mainz und Köln gewinnen ja auch gegen niemanden, deswegen stehen die ja da, wo sie sind. Und Mainz zum Beispiel spielt jetzt in seinen nächsten Spielen gegen Bayern, Bochum, Leipzig und ja, Darmstadt und dann Hoffenheim, Freiburg, dann spielen die auch noch gegen Köln, auch noch gegen Dortmund. Köln spielt auch noch gegen Leipzig und Bayern und so ein paar Mittelfeldmannschaften noch. Also ich sehe halt nicht, dass diese 8 Punkte irgendwie aufholen, bevor wir nicht auch noch ein paar Punkte holen. Das ist, glaube ich, der Bedrohlichkeitsunterschied, den wir
ja wahrnehmen. Und das andere
Köln
ist,
ich glaube, Gewinn stimmt ja nicht. Die haben ja gegen Frankfurt gewonnen.
Ja. Aber ein anderer Aspekt ist, trägt bei mir auch eher zur tendenziell so ein bisschen zur Beruhigung bei. Und ja, Robert, ihr gebt ja völlig recht. Natürlich ist da, sollte man sich bei Weitem noch nicht zurücklehnen. Aber das ist, dass ich einfach grundsätzlich im Auftreten der Mannschaft in den letzten Spielen gegen Heidenheim am Anfang habe ich es noch ein bisschen vermisst. Aber grundsätzlich ist da einfach auch wieder das Selbstbewusstsein da, dass man, also exemplarisch war das für mich, das Spiel in Hoffenheim, dass halt Hoffenheim eine Halbzeit lang anrennt und wir einfach sagen, ja, nee, ihr heute nicht hier. Mhm. Und das also eben so ein bestimmtes Selbstverständnis, das wir eben auch aus den vergangenen Saisons kennen, dass die Strafraumverteidigung wieder ziemlich gut ist. Ich meine, Niklas Füllkrug hat keinen Stich gesehen in dem Spiel. Der hat einmal diesen Schuss aus abgedrängt aus relativ spitzen Winkel, der nicht wirklich gefährlich war, gehabt. Und ansonsten hat der nicht viel gemacht. Zum Beispiel. Also da sind so viele Aspekte. Rani Khedira ist wieder in einer Form, wie wir ihn auch von früher kennen. Insgesamt dieses aktuell festgespielte Mittelfeld funktioniert gut. Also da sind viel zu viele Aspekte, die erstmal Stabilität verheißen. Nicht unbedingt wahnsinnige Spielkultur und nicht unbedingt vielleicht 50 Tore, aber grundsätzlich erstmal dieses die Basics stimmen wieder. Mhm. Und das war ja das, was, glaube ich, in der verunsicherten Teil der schlechten Phase komplett gefehlt hat. Und das ist wieder da. Und ich glaube, dann kommt eben auch irgendwann wieder die individuelle Qualität, die ja vorhanden ist im Kader, besser zum Tragen, als es das eben am Ende des letzten Jahres tat. Insofern schaue ich da mit vorsichtigem Optimismus nach vorne.
Das ist löblich. Ich bin ja Zweckpessimist, kennen wir. Genau. Insofern würde ich das jetzt auch alles nicht so auf die Goldwaage legen, was ich sage. Wie gesagt, da ist auch tatsächlich, war da jetzt am Samstag sehr viel Frust durch dieses blöde 2:0 dabei. Was da irgendwie so ein bisschen so eine Scheiße. Weil ich habe halt immer so eine Sache, so weißt du, wenn man dann dauernd sagt, ja, gegen Dortmund kannst du verlieren, ja, gegen Bayern kannst du verlieren, gegen Stuttgart in der Phase kannst du verlieren, gegen Leverkusen kannst du verlieren und so, aber dann hast du halt irgendwie so eine Reihe von Spielen, ja, kannst du verlieren und dann aber alle anderen gewinnen oder machen mal einen Unentschieden und dann stehst du wieder unten drin. Das war halt so dieses mein
Gedanke, weißt
du, so dieses, ja, klar kannst du verlieren, aber darfst du halt so eine Spiele, gerade gegen so eine Mannschaft wie Dortmund, wie sie sich, oder wie, was wir zugelassen haben, wie du es ja gerade selber gesagt hast, die, am Samstag, kannst du halt auch mal einen Unentschieden rausholen. Warum denn nicht?
Genau, ja? Genau. Wenn du gegen Dortmund schon mal die Chance hast, einen Punkt zu holen, dann holen bitte auch.
Genau.
Weil der Rest wird schwer genug. Ja, das stimmt schon, klar. Aber wer weiß, vielleicht.
Es hat nicht sein sollen.
Ne?
Ja. Gleich auch aber ich bin, wie gesagt, ich bin da jetzt. ich freue mich
dann,
schon drauf.
Und dann sind wir die Ersten, die gegen Leverkusen gewinnen.
Mhm. Da hätte ich tatsächlich Spaß dran. Aber ich würde jetzt bei Bwin kein Geld drauf wetten.
Ah, wobei, die Quoten dürften sehr gut sein.
Die Quoten sind bestimmt gut, auf jeden Fall.
Wenn es nicht viel Geld ist,
kann man sich mal leisten.
Zehner kannst du machen.
Ja, die Miete für nächsten Monat setze ich nicht drauf, aber vielleicht ein Zehner. Nein, nee. Wir sind ja auch jetzt keine Sportwetten, Kinder.
Macht es nicht, wettet, wenn ich das letzte Mal Sport gewettet habe.
Spielt kein Lotto und macht keine Sportwetten. Ich lass mich mal überraschen. Ich bin ja, wie gesagt, mit ein bisschen Abstand zum Samstag sehe ich das auch alles gar nicht mehr so schwarz und bin ja auch eher bei dir, Hans-Martin. Also tatsächlich bei so ein bisschen, ich würde es nicht vorsichtigen Optimismus nennen, aber bei einem gedämpften Zweckpessimismus. Und wie Daniel ja schon sagt, Köln und Mainz stehen ja auch nicht ohne Grund da unten. Ne? Das ist ja auch, darf man ja nicht vergessen.
Und zumindest in Köln spielen wir ja auch noch. Von daher haben wir da ja auch selber noch.
Wir spielen auch noch, das stimmt.
Sorry, natürlich. Die Chance, da noch drauf zu hauen.
In Köln.
Nadine.
Ich habe einen ganz hervorragenden Tipp, was hilft, wenn man irgendwie so nicht schlechte Spiele sieht, aber wenn man so Spiele sieht und sich danach denkt, oh Mann, ich will mal wieder einen Sieg sehen, am besten so einen richtig hohen.
Am nächsten Tag zum anderen Fußball gehen?
Nee, Fußball ist Fußball. Aber einfach mal zu unseren Frauen gehen, dann kannst du, da sind Tore irgendwie garantiert.
Das stimmt.
Und es macht extrem viel Spaß.
Warst du da?
Ich war da. Unsere Frauen haben Viertelfinalspiel gehabt gegen Hertha, ein schönes Derby im Viertelfinale. Und tatsächlich wirklich von der Kulisse her, von der Atmosphäre her, ein richtig cooles Spiel für unsere Frauen auf jeden Fall. Die 1500 kostenfreien Karten sind innerhalb von 24 Stunden verkauft gewesen. Und es waren wirklich auch einige Herthaner mit da, was wirklich das Ganze irgendwie auch ziemlich cool gemacht hat, weil die auch sehr viel Stimmung mitgemacht haben. Die hatten auch ein großes Banner mit Westend Girls. Da haben sie jetzt auch, die haben halt tatsächlich einen Podcast, der so auch heißt, für die Mädels gemacht, für die Frauen gemacht. Und die haben da drüben ganz gut Rabatz gemacht, auf jeden Fall. Was halt echt schon viel Spaß macht, so wenn man auch diese Derbys bei den Frauen jetzt einfach mitlebt und erleben kann. So. Und es waren dann auch einige Leute, also einige Unioner um uns rum, wo dann die Männer so nach 5 Minuten meinten, boah, das sieht ja richtig gut aus, was die spielen. Ne? Wo die dann halt auch mal festgestellt haben, ja, Frauenfußball ist halt nicht mehr der Frauenfußball von 1990 oder 2000, sondern ne, die können halt auch mittlerweile ein schnelleres Spiel auf den Rasen legen. Und es ist nicht mehr so verkopft und langsam, wie es halt früher durchaus war, was ja vollkommen normal ist. Genau, am Ende 5-0 gewonnen. Auch wie bei den Männern, eine halbe Stunde so hat schon gedauert, bis also das erste Tor gefallen ist. Hatten vorher wieder ganz klar ihre Chancen, haben das Spiel auch die ganze Zeit dominiert. Ich glaube, Hertha war insgesamt 2-mal oder 3-mal vorm Tor bei uns und davon auch einmal irgendwie noch in der letzten Minute so eine oder in den letzten paar Minuten, also so wirklich wieder null anbrennen lassen eigentlich. Und waren auch wieder richtig schöne Tore mit bei. Das 2-0 zum Beispiel von Dina Orschmann, die den Ball quasi in der Drehung mit annimmt und sofort abschließt und wirklich zwischen Torfrau und Latte der Ball einfach noch runter geht ins Tor. Oder auch so ein richtig schön rausgespieltes rausgespieltes Tor, ich überlege gerade. Ja, das war das 4-0 von Lisa Heiseler. Da kommt der lange Ball von rechts, so vom Mittelfeld nach vorne zu Abu Saba. Und die sieht in der Mitte, dass Lisa Heiseler mitläuft, spielt den Ball zu ihr rüber und die brauchten einfach nur noch einschieben. Also wirklich halt auch so, wo man sagt, taktisch und so, waren da wirklich Sachen bei, wo man gesagt hat, das hat wieder richtig Spaß gemacht, dazu zu gucken, und da haben die sich auf jeden Fall das Weiterkommen auch wieder verdient. Genau, Punkt. Was man natürlich da auch gleich noch beim Thema unserer Frauen mit erwähnen kann, dass wir eine Westasienmeisterin mit drin haben, die wurde auch von Christian im Stadion einmal mit angesagt, weil die Frauen am Samstag auch beim Spiel der Männer waren und die Männer geschlossen mit unterstützt haben. Genauso wie Yunusef, die ja im Halbfinale, glaube ich, ausgeschieden ist bei der Westasienmeisterschaft. Also da auch zwei Vertreterinnen, die da sehr weit gekommen sind in dem Wettbewerb.
Jetzt musst du noch sagen, wer die Westasienmeisterin war, falls man es nicht mitbekommen hat.
Achso, Sarah Abu Saba mit Jordanien hat das Ganze gewonnen und Nur Youssef ist mit Palästina bis ins Halbfinale gekommen. Ich habe aufgepasst, ich weiß es. ja, aber halt auch da, ne? Wir haben halt wirklich Spielerinnen, die auch in internationalen Wettbewerben mit vertreten sind, die für ihr Land mit antreten. Und auch das sind ja Entwicklungen, die man wirklich auch mit positiv sehen kann. Und da finde ich es auch richtig gut, morgen oder heute, je nachdem wann ihr es hört, Dienstag, 5.3., das Fan-Treffen diesmal mit zwei Vertreterinnen aus der Frauenmannschaft, mit Latoya Bach und Fatma Sacker, die ja jetzt erst vor kurzem zur Union gewechselt ist. Also auch das, ich hoffe, dass da einige hingehen können. Ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen. Aber dass auch da die Anerkennung einfach für die Frauen da ist.
Da werde ich mal, wenn ich den Podcast heute noch veröffentliche, werde ich das mal versuchen zu verlinken, wenn ich da irgendwas finde. Gibt es da irgendwas auf der Homepage
von
Union?
Da hat, dass man da, ja, gibt's. Ich hau dir den Link rein.
Mach das mal, danke.
Ja, also wie gesagt, ne, unsere Frauen da halt wirklich, es macht immer mehr Spaß, denen zuzugucken, gerade da die Mädels wirklich auch Spaß am Spiel haben, was man sieht. Und dann halt wirklich viele schöne Tore fallen, aber auch ein gutes Fußballspiel einfach immer zu sehen ist. Am Sonntag starten sie dann auch wieder in der Liga, um da noch die Chronistenpflicht oder so ähnlich zu erledigen. Sonntag dann auswärts bei Fortuna Dresden haben wir das Hinspiel 6-0 gewonnen. Mal gucken.
Ja, die Tabellensituation ist ja auch richtig erfreulich, ne? Mit 11 Siegen aus 11 Spielen und den letztjährigen Konkurrenten Victoria.
Ja.
Schon 6 Punkte Vorsprung. 5 auf Jena, die ein Spiel mehr haben. Also das ist ja schon, das sieht ja ganz gut aus. Selbst der Kicker hat jetzt vor dem Wochenende einen Artikel über die Weiterentwicklung des Frauenfußballs bei Union gehabt, der sehr wohlwollend und optimistisch war.
Wird ja auch mal Zeit.
Ja.
Ja, naja, ist ja so. Also, ne, da, klar ist es natürlich auch mit Geld passiert, was die Männermannschaft erwirtschaftet und so weiter, aber trotzdem kommt es halt aus dem eigenen Verein raus und nicht irgendwo von extern oder wir kaufen uns eine Mannschaft auf und sagen jetzt, die heißen jetzt so. Muss man ja da auch mal so erwähnen.
Ja, aber das ist ja genau der Sinn der Sache, oder? Weil du es gerade sagtest, natürlich ist das so mit der Mannschaft, mit dem Geld passiert, die Männermannschaft erwirtschaftet. Ist das nicht die Absicht der Geschichte? Also die erfolgreiche Männermannschaft, hoffentlich erfolgreiche Männermannschaft, spielt in einem Wettbewerb, wo es ja leider immer noch mehr Geld gibt als im Frauenfußball.
Ja.
Und das wird dann halt umgelegt auf die Förderung des Frauenfußballs, oder? Das ist doch der Sinn der Sache.
Ist auf jeden Fall ein guter Weg, finde ich. Ja. Ist halt nicht der, den Hertha eingeschlagen hat, die halt nicht sagen, okay, wir versuchen jetzt über Jahre hinweg uns eine Frauenabteilung aufzubauen, sondern quatschen hier mal mit Hertha Zehlendorf und nehmen deren Frauenmannschaft zu uns rüber. Ja, klar, irgendwie nachvollziehbar, wenn man dann erstmal direkt eine Mannschaft hat, die zusammen funktioniert, aber andererseits natürlich irgendwie auch schade, wenn man jahrelang verpasst hat, einfach den Frauenfußball zu fördern, sich dann zu sagen, so, dann nehmen wir jetzt halt die So, ne, so wirklich so sich hinstellen, ene, mene, mu, ne, Union können wir nicht. Ach, hier, guck mal, Hertha Zehlendorf, klingt doch fast
die
über uns
nehmbar.
So, ja. Es ist halt so, ja, keine Ahnung, schwierig, ne? Andererseits, wie gesagt, ne, zumindest irgendwie auch Frauenfußball ein bisschen mit fördern und da mal ein bisschen vorwärts kommen, ist ja andererseits auch ganz okay. Muss man ja, glaube ich, auch immer ein bisschen getrennt sehen vom Männerfußball, nur weil es eine Männerfußball halt komplett beschissen ist, muss man im Frauenfußball vielleicht ein bisschen mehr drüber nachdenken, auch so Thema Investoren oder so, weil auf lange Sicht, keine Ahnung, ich glaube, es wird schwierig für die Frauen, da halt wirklich mit dem Gehalt irgendwie in eine Region zu kommen, was Männer verdienen, zumindest so annähernd in die Region zu kommen, ohne Investoren. Andererseits, keine Ahnung, ne, wenn viele Leute sagen, oder wenn manche Leute sagen, so, die Frauen verdienen ja so wenig und ich weiß ja gar nicht warum, und man die dann fragt, ob die zum Frauenfußball gehen und die mit Nein antworten, ja, vielleicht liegt's auch an dir. Keine Ahnung. Ich finde halt auch, was ich auch mit einer Freundin besprochen habe, die auch am Sonntag da war, gerade bei so Spielen jetzt wie dem Derby gegen Hertha oder auch dann bei Viktoria, wo Union schon weiß, okay, da kommen mehr Leute und sie geben Tickets raus, die halt gratis sind, was ja einerseits gut ist, dass man halt sagt, ne, Fußball soll bei den Männern für alle bezahlbar sein, also kriegen wir es bei den Frauen sogar so geregelt, dass die Karten kostenfrei sind. Kann man ja vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob man nicht einfach sagt, Erwachsene zahlen 1 oder 2 Euro, beziehungsweise die Freundin meinte, ja, was ist denn mit einer freiwilligen Spendenbox, die man hinstellt? Und da könnte man auch sagen, das Geld geht in die Mannschaftskasse oder die Mädels teilen sich das untereinander auf, was auch immer. Und 1 Euro hat, glaube ich, jeder. Und wenn du dann Kind oder Schüler für 50 Cent machst, kommt ein bisschen Geld zumindest erstmal rein und man kann ja so klein anfangen und das ja dann durchaus auch mal höher staffeln. Vor allem, wenn die Frauen dann vielleicht wirklich den Aufstieg schaffen und ein bisschen höherklassiger spielen noch.
Ja, ja, durchaus, ja.
Aber gut,
ja, das wäre ja, ich überlege gerade, wann die nächste Mitgliederversammlung ist. Ne? Das wäre doch mal eine Meldung wert, ein Antrag oder wie auch immer, was man da irgendwie jetzt gerade in unseren urdemokratischen Strukturen so machen muss.
Ja, also wenn ich überlege, dass jeder von den 1.500 Euro oder 2 Euro bezahlt hätte, dann wären da einfach 1.500 oder 3.000 Euro gewesen für die Mannschaft der Frauen, die sie selbst erwirtschaftet haben durch ihr Spiel, was sie gespielt haben. So, und dann, ne, wie gesagt, meinetwegen Mannschaftskasse oder halt teilt es unter den Spielerinnen auf, hat halt jeder nochmal einen kleinen Bonus, was auch immer. Ich glaube, da wären viele zu bereit, zu sagen, ja komm, den Euro, ja,
wenn
Euro,
wenn
die
du
haben
siehst, wir. Wie die Nachfrage war, also wie schnell die Karten weg waren, wäre es wahrscheinlich wirklich gegangen. Andererseits ist natürlich irgendwie dieses wirklich niedrigschwellig und Leute können hinkommen, auch ein Gedanke, aber ja, so, wenn es halt kostenfrei ist, hat es immer so den Ruch von, was nichts kostet, ist nichts wert, so, also so.
Ja. Deswegen vielleicht halt einfach eine Soli-Kasse oder was auch immer halt, ne, am Eingang hinstellen.
Es gibt ja auch, also gerade so der Chaos Computer Club macht das ja bei seinen Veranstaltungen, gibt ja so eine Sozialtickets oder wie, ich weiß nicht, wie die im Einzelnen heißen, ne? Aber da ist es halt so, dass jedes Ticket was kostet, aber man könnte es ja vielleicht so aufziehen, dass Leute, die halt so, die das speziell fördern wollen, halt, keine Ahnung, ne, 3 Euro bezahlen, dafür sind dann 2 kostenlos oder so. Und irgendwie sowas in dem Dreh, ne? Dass man halt sagt, wer was für das Ticket bezahlen will und auch gerne mehr kann, und dann dadurch refinanzieren wir halt den restlichen für die, um die 1.500 voll zu machen sozusagen, ne? die dann dadurch angelockt werden, dass dann genug kostenfreie Tickets dafür finanziert werden. Ja. Irgendwie so ein Modell könnte man da bestimmt machen, wenn man das wollte.
Oder man
zumindest
hat
mal
so
ausprobieren, wäre man eine Möglichkeit.
Genau, oder man hat halt so ein Glück wie der eine Unioner, der im Erdgeschoss wohnt, der direkt einen Blick auf den Dörfelplatz hatte und dann einfach 90 Minuten am Fenster stand und das Spiel geguckt hat. Wo man sich dann auch denkt, so, ey, aber cool, danke, dass du keinem die kostenfreie Karte weggenommen hast, sondern von zu Hause guckst, wenn du es machen kannst. Ja, auf jeden Fall gute Wohnung.
Da bräuchte dann bloß noch irgendwie einen Weg zum Grill.
Ja, naja, könnte man ja organisieren, dass man einfach über den Zaun klettert, so aus dem Stadion ausbricht.
Eine Wurstkette.
Und ihm eine Wurst gibt, ja.
Die Wurstkette von...
Oder dieses leckere Fladenbrot mit Tomate, Feta und Weißkraut. Die
das
haben wir jetzt
viel
das erste Mal probiert. Alter, sind die lecker.
Gibt es die nur bei den Frauen? Oder
nee, die gibt es auch, im Stadion an der alten Försterei. Ich weiß nur nicht, ob es an allen Grills, das habe ich noch nicht rausgefunden.
Also die stehen hinter der Gegengerade, wurde uns gesagt, relativ weit zum Barkas hin, zum Stadionbauerdenkmal. Aber da ist ja, wohl basic, auch immer dann voll.
Welche die sind. Ja.
Aber ich habe schon viel Gutes über diese Fladenbrote gehört. Ja.
So lecker. Also es hätte ruhig noch ein größeres Stück sein können, aber...
Gut, das merke ich mir dann mal fürs nächste Mal vor. Ich renne ja immer nach dem Spiel schnell noch, ob es noch eine Erbsensuppe gibt, aber dann ist immer nur noch Gulasch da.
Was, du willst mir sagen, die vegetarischen Optionen sind ausverkauft? Das kann ich mir vorstellen, da gibt es sogar keine Nachfrage.
Erbsensuppe ist doch nicht vegetarisch, ich bitte dich. Naja. Da ist Speck drin.
Okay, muss man aber ja nicht. Ne?
Auch das erinnert mich ja
wieder aber an. Aber da.
Auch das erinnert mich ja dann auch wieder an das Spiel bei den Frauen. Also, ne, so Top-Spiel immer super bei den Frauen, weil du hast den großen Grill da, du hast den großen Bierstand da. Einziger Nachteil, du gehst halt auf Dixi-Klos und gehst nicht drinnen im Gebäude auf Klo. Bei den kleineren Spielen gehst du drinnen auf Klo, stehst aber dafür bei den Getränken gerne mal öfter länger an. Und wenn du dann was Vegetarisches haben willst, ja, wir haben Schrippen da.
Und Bier.
Ja, genau. Aber wie gesagt, so ist das halt schon auch ganz, ganz cool, wenn das Fahrzeughaus da ist. Konnte ich mir gestern noch meine Kennzeichenhalterung holen. Also, ja, macht schon mehr Spaß, wenn mit einer größeren Kulisse und ist auch, glaube ich, für die Frauen ganz angenehm.
Ja.
Habe fertig.
Ja, genau. Gut.
Das heißt, öfter zum Frauenfußball gehen und bei der nächsten Mitgliederversammlung mal andere Finanzierungen anregen.
Genau.
Hausaufgaben.
Hefte raus, das wird kontrolliert, das ist prüfungsrelevant.
Hefte raus, Klassenarbeit.
Ist Daniel noch da oder haben wir Daniel verloren?
Ja, nö, ich höre zu. Hab nur halt auch dazu leider qua Entfernung gerade.
Stimmt, das
und macht mangelndem Dasein. Nicht ganz viel beizutragen, obwohl, was ja auch noch, das hatten wir, glaube ich, nicht erwähnt. Genau, Nadine, du wolltest gerade sagen, es wurde auch gestreamt.
Ja. Genau. Was tatsächlich auch sehr cool war, weil ich stand genau vor diesem Häuschen, wo sie die Kamera daneben aufgebaut haben, wo der Stadionsprecher so drinnen sitzt und so. Und dann drehst du sich so um. Unioner. Und auf einmal sitzt da so eine blaue Jacke so. Ach, huch. Mandinie.
Die streamen.
Ja, war verrückt.
Und es gibt zumindest die Highlights auch auf AFTV noch.
Genau.
Sehe ich hier gerade.
Da fällt mir ein, ich habe gar keine AFTV-Abo mehr. Bin kein richtiger Unioner mehr.
Wie ist das so passiert?
Eins wurde gerade heute erst erneuert.
Irgendwann ist es mal ausgelaufen und dann war das sowas wie, ach, ja.
Wo warst du eigentlich im Falkensee-Finkengroß?
Das frage ich mich auch schon die ganze Zeit. Ich müsste mal wieder hin. Einfach, damit ich das mal auffrischen kann, falls mich das jemand fragt. Ich war vorgestern erst da und wo warst du?
Keinen von euch gesehen, nur drei Wildschweine.
Das schimpft sich hier richtig Unioner.
Ich kann nur sagen, ich war da nicht.
Du warst da nicht, ja, siehst du? Nee. Dafür warst du beim 8:0, ne?
Ja.
Da war ich wiederum nicht.
Ich war in Haifa, das reicht.
Ich auch nicht, aber ich war dafür schon so oft bei den Frauenspielen, so.
Da,
ja, das zählt. Da bist du, glaube ich.
Da bist du bei uns allen voraus, glaube ich.
Vorne, ja.
Ich bin mit Fahrrad nach Potsdam gefahren zum Spiel der Frauen damals in der zweiten Bundesliga. So.
Du hörst dich an wie Daniel.
Aber nur wegen dem Fahrrad.
Was?
Hey, ich bin auch schon mit dem Fahrrad zu Frauenspielen gefahren. Hallo?
Und nach Potsdam.
Nach Schieber
auch schon mal.
Ich bin auch schon mit dem Fahrrad zu Frauen gefahren.
Ich bin sogar an einem Wochenende
und gespielt habt ihr auch.
Und jetzt Hans-Martin, ich bin auch schon Fahrrad gefahren. Genau.
Ich habe gar kein Fahrrad.
Ich bin ja letzten Winter sogar an zwei Tagen nacheinander nach Schieberg gefahren, um da Union zu gucken, weil es sich rausgestellt hat, Spiel war am Sonntag, nicht am Samstag.
Na gut, das ist aber eigene Dummheit. Also,
ja, so ein bisschen
damit kannst du jetzt nicht wirklich angeben.
Das hat niemand behauptet, dass es anders ist.
Mit deinem Flixtrain-Ticket nach Stuttgart damals, ne?
So ein bisschen so,
ja. Das war ja auch für den falschen Tag gebucht.
Ja, man erkennt ein Muster vielleicht.
Ja, ich schenke dir mal einen Kalender. Ja.
Mittlerweile habe ich das ein bisschen in den Griff gekriegt, aber wie gesagt, jetzt wollte ich am Freitag nach...
Daniel hat sein Leben
im Griff. Ja, jetzt wollte ich am Freitag eigentlich nach Stuttgart fahren, mit meinem Fahrrad im Zug.
Das ist dann schwierig, ja. Jetzt musst du doch das Fahrrad nehmen.
Schwierig, muss man mal gucken.
Vielleicht fährst du Donnerstag los.
Ist tatsächlich eine gute Idee eigentlich. Man muss zwar auch noch rauskommen, aber der Streik geht ja auch nur bis Freitag einschließlich, ne? Also am Samstag könnten ja wieder Züge fahren. Ich schaue nochmal, wie ich mich da organisiere. Ich habe jedenfalls frei am Freitag und werde
wir auch
hoffentlich irgendwie vor Ort sein.
Einige von uns haben auch frei, ja. Freitag.
Ja. Hier, ja, hier, frei.
Ja. Ein Hoch auf den Feiertag.
Ich muss aber auch morgen, der Selbstständigen.
Grüße nach Brandenburg. An die Fibris. Ach nee, die haben wir mittlerweile auch, oder? Nee,
Brandenburg hat nicht.
Den nicht, ne? Nee. Niedersachsen? Irgendein Bundesland hat er auch frei.
Die machen auch alles nach.
Naja.
Erst unser Weihnachtssingen, dann unsere Feiertage.
Ja.
Schön. Also. Wer hat's erfunden?
Ja. Habt ihr denn noch was, worüber ihr ganz dringend reden wollt? Wir haben ja noch einen Punkt, aber den klammern wir einfach mal aus, oder? Mit dem Verbrechen.
Boulevardgeschichten.
Genau, Boulevardgeschichten. Verbrechen los. Ich
meine, True Crime Podcast, Text tiefer gehen.
Genau.
Ja. Vielleicht nur so ein Lebenstipp. Lebenstipp. Klaue kein Fußballer eine Uhr, wenn der schneller ist als du.
Oder wenn sein Team.
Wenn noch jemand dabei hat, der schneller.
Wie gesagt, bei Volland wäre ich mir nicht so sicher gewesen.
Ich möchte dich jetzt gerne im Wettrennen mit Vollern sehen.
Na gut, das ist ja ein Maßstab.
Das ist ja was anderes. Ich bin aber auch kein halbwüchsiger Krimineller. Ja,
jetzt sagst du so.
Halbwüchsig nicht.
Nee.
Ja.
In Berlin, vor allem im Friedrichshain, muss man ja gerade aufpassen, was man sagt auf der Straße.
Ja, mir wurde schon erzählt, dass jetzt alle Wohnungen durchsucht werden.
Genau.
Also hier haben sie noch nicht geklingelt.
Das war ja die Räumung, das ist ja noch ein Schwank aus meiner Jugend, die Räumung war ja hier tatsächlich die Straße runter, jetzt aus meiner neuen Wohnung. Und wir haben überlegt, ob wir da mit der Internationalen laut aus dem Autoschallen vorbeifahren, haben wir dann doch gelassen.
Bei mir auf der Grünberger Straße standen vorhin nachmittags auch irgendwie...
Ja, Grünberger Straße, Ecke Simon Dach haben sie gestern Abend noch die ein oder andere Tür eingetreten.
Ja. Ach echt? Hm? Das ist komplett an mir vorübergegangen.
Das war aufgrund von Indizien, die sie in dem Bauwagen gefunden haben.
Es stand aber auch noch eine Limousine mit Bonner Kennzeichen daneben. Ich weiß nicht, ob die dazugehörte.
Aber netterweise wurde da ja auch jemand gefunden, dass ich gestern in meinem Spätdienst nicht noch eine größere...
Nicht noch, genau. Nicht noch eine Seite umschmeißen musstest.
Genau. Ja.
Ja.
Nee, aber in diesem Sinne...
Genau,
in diesem Sinne. Allen einen guten abenteuerlichen Weg nach Stuttgart in dem
Kommt
Sinne.
Gut hin,
ja. Guten Frauenkampftag. Und wir hören uns dann vielleicht danach wieder. Falls ihr es jetzt noch in der Folge nicht mitbekommen habt und noch nicht im Blog gelesen habt, Sebastian hat sich eine gewisse Auszeit genommen.
Das hätte ich jetzt gar nicht erwähnt.
Ja.
Nee. Mal sehen, wann ihn jemand vermisst.
Na, merke ich.
Der ist Sebastian.
Ja, deswegen müssen wir sehen, wie sich so die Podcast-Kadenz gestaltet. Aber irgendwas wird schon hin und wieder auf dieser Welle zu hören.
Auf dieser Welle umgekehrt. Ja.
Dann wir können uns ja wohl mal 4 Wochen zusammenreißen.
Mal.
Und in
Daniel wohnt
auch
so ein alter
ein.
Geist. Der ist zwar jung, aber manchmal, ich glaube, das ist einfach Sebastian da abfärbt.
Das kommt vom Zeitung machen.
Ja.
Irgendjemand muss ja hier das Frühvergreiste von Sebastian hochhalten.
Ja, dann pegelt mal die Volksempfänger für nächstes Mal.
Ganz so schlimm nur um mich. Vor den Rundfunkgeräten.
Genau. Ja, dann aber habt einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal und vielleicht dann auch wieder live, wenn ich mehr Zeit habe.
Gute Nacht.
Bis denn.
Tschüss.
Bis dann. Tschüss.